der Pro-Wrestling-Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen hier bei Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 777. Wir sprechen heute über den WWE SummerSlam 2026. Was plant WWE und was geschieht dort und was würden wir uns dort wünschen? Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host und bei mir ist der Kai. Wunderschönen guten Tag, Kai.
Hallo.
Ja, zurück aus dem Urlaub, du treulose Tomate, um mit mir über den SummerSlam in diesem Jahr zu sprechen.
Für 8 Wochen bin ich zurück, dann bin ich wieder weg.
Ja, genau das. An der Stelle natürlich nochmal so ein bisschen die kleinen Hinweise hier zu Beginn. Also, wenn ihr uns erreichen möchtet, mache ich jetzt am besten auf dem Discord von uns. Den Link findet ihr überall. Ansonsten fragen@headlock.de, auch die E-Mail-Adresse nicht vergessen. Wenn da irgendwas ist, einfach uns anhauen. Könnt auch, deswegen heißt die E-Mail-Adresse so, Fragen natürlich einschicken. Der nächste Fragen-Podcast kommt bestimmt. Und natürlich, wenn ihr mehr von uns haben möchtet, dann gerne auf Patreon, Steady, bei YouTube-Kanalmitgliedschaften vorbeischauen. Da seid ihr dann, wenn ihr bei Patreon und bei Steady unterwegs seid, ab 5 Euro dabei und kriegt vor allem Zugriff auf das enorme Archiv, was wir inzwischen haben. Ich glaube, inzwischen ist das so viel. Ich glaube, über 1100 Podcasts habe ich jetzt letztens gesehen. Also da kann man nochmal in die Headlock-Historie einsteigen, so an der Stelle. Kai, der SummerSlam steht bevor, noch knapp 4 Wochen. 1.2. August ist ja hier das Datum. Wie gehst du aus WWE Night of Champions raus und wie ist deine Vorfreude vorm SummerSlam?
Erstmal sehr überrascht aufgrund des Titelwechsels. Ich glaube, damit haben die wenigsten gerechnet. Tollerweise habe ich das nicht ungespoilert gesehen, was mich tierisch aufregt, weil bei uns im Urlaub das Internet abgekackt ist. Das hat mich sehr, sehr, sehr genervt, weil das ja immer wieder so eine Überraschung gewesen, wo du sagst, okay, krass, damit habe ich gar nicht gerechnet.
Ja.
Deswegen bisschen angenervt, aber aufgrund meiner Schauumstände und nicht aufgrund der Show. An sich fand ich sie trotzdem so okay. Also sie lebt jetzt sehr von diesem Buzz, der am Ende kreiert wurde, aber der Rest war halt so okay, muss man ganz klar sagen, finde ich. Macht aber trotzdem so Bock auf den SummerSlam, weil man jetzt hier viel spekulieren kann. Gerade auch, wenn man jetzt SmackDown gesehen hat mit dem Number One Contender Match. Wenn man dann denkt, nächste Raw ist in Chicago, der Punkster ist nicht da, wir haben ein Titelmatch. Gibt es da jetzt eine ganz, ganz kurze Regentschaft für ein Sammy? Ja, nein. Also es gibt auf jeden Fall Sachen, über die man da gut spekulieren kann. Das ist erstmal gut. Und was wir dieses Jahr haben, ist, wir haben ein SummerSlam, in den kein Money-in-the-Bank-Kofferträger oder Trägerin reingeht. Was wir ja die letzten Jahre immer hatten. Was zumindest einen Diskussionspunkt auch schon mal rausnimmt. So dieses, ja, haben wir ein Cash-in oder nicht?
Nee, das haben wir nicht in diesem Jahr. Also ich finde, man hat jetzt auch nach Night of Champions ganz gut die Geschichten angestupst sozusagen. Also das, ich bin schon gespannt jetzt auf SummerSlam, wie es die Entwicklungen da sind. Und Kai, meine Frage ist da auch, weil wir auch wieder diesen zweitägigen SummerSlam haben, so äquivalent zu WrestleMania, muss der SummerSlam das besser machen, was WrestleMania falsch gemacht hat? Also wir haben WrestleMania stark kritisiert, sei es jetzt für die Werbung, für die Zeiteinteilung, für speziell Nacht 1, war auch alles andere als top. Also muss der SummerSlam jetzt abliefern, damit WWE nicht nach dem Sommerloch direkt ins Herbstloch reinfällt?
Ja, muss er eigentlich immer, ne? Also das ist ja die offensichtliche Antwort. Wird das tun? Keine Ahnung, höchstwahrscheinlich nicht, weil doppelte Show, 2 Tage, heißt trotzdem auch mehr Spots für Werbung. Es ist einfach so. Ansonsten, wenn man ehrlich, hätten wir eine eintägige Show, dann würde die, was weiß ich, 5-6 Stunden gehen. Wir hätten trotzdem zu viel Werbung. Also daraus kommen wir nicht mehr heraus. Da bin ich fest von überzeugt. Ich hoffe einfach, dass sie zumindest daraus lernen und sagen, wir schaffen es trotzdem, den Matches mehr Zeit zu geben. Oder uns für gewisse Sachen Zeit zu nehmen. Ja, natürlich, das ist dann dieses Problem. Wo nimmst du die Zeit weg? Ne, weil, sind wir mal ehrlich, es wird keine Werbezeit gekürzt. Das wissen wir alle. Ne?
Also außer es kommen weniger Werbepartner auf sie zu. Also genau. Das ist ja der Punkt, ja.
Was nicht passieren wird. Ich glaube, da sind wir auch fest von überzeugt, weil das Portfolio an Werbepartnern bei WWE ist groß. Und es ist sehr groß. Von daher muss man sich darum keine Gedanken machen seitens WWE. Ich hoffe trotzdem, dass sie es irgendwie hinbekommen, weil sie, also, ey, von mir aus macht schnellere Entrances oder so, ich habe keine Ahnung, aber die Matchzeiten bei WrestleMania waren mit eins der größten Probleme meiner Meinung nach.
Ja, also das ist auch, wie gesagt, ein Punkt, der mir so ein bisschen natürlich übel aufgestoßen ist. Gerade bei Nacht 1 die Damen-Matches viel zu kurz, also auch die Damen-Titel-Matches viel zu kurz, was das angeht. Hat sich dadurch nicht wertig angefühlt. Du hast natürlich auch den Punkt gehabt, dass teilweise die Einführungen in die Events oder in die Matches vielmehr nicht stattgefunden haben. Es gab kein Hype-Video, es gab keine richtigen Interviews. All das, was so ein Big-Four-Event auszeichnet, war irgendwie weg. Und dadurch, das hat ja auch, haben wir auch in diversen Podcasts ja besprochen, fühlt sich das Produkt eben seelenlos an und einfach nur wie eine größere Werbeshow. Und ich muss auch sagen, man hat tatsächlich nach WrestleMania, weil die eben so kritisiert worden ist, stark gemerkt, dass bei vielen der Buzz abgenommen hat. WWE ist merklich abgekühlt und ich glaube, man muss jetzt probieren, den langsam wieder so ein bisschen anzustoßen, weil wir im Endeffekt, also auch wenn wir dann schon erst August haben, dann sind wir ja schon fast wieder auf der Road to Rumble und dann wieder auf der Road to WrestleMania. Das geht alles relativ fix jetzt dann, auch dadurch, dass wir im Oktober erst Money in the Bank haben. Was ich aber auch noch ansprechen möchte, nicht nur Stichwort Werbung, sondern auch Stichwort zu viel Content. Wir haben jetzt zwischen Night of Champions und dem SummerSlam auch noch einen Saturday Night's Main Event hier. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Am 18. Juli, da sind zwar jetzt auch schon Matches für angekündigt. Also Danhausen, der sich da mit JD McDonagh duellieren wird. Und wir haben auch Paige und Brie Bella gegen Fatal Influence. Also,
ist das der im Garden?
Das ist im Madison Square Garden, ja. Und bislang liest sich das wie eine, naja, nicht so große Show, sagen wir es mal ganz ehrlich, bei aller Liebe zu Danhausen. Aber ich bin gespannt, ob man da eventuell auch noch ein bisschen was abknapsen wird vom SummerSlam oder diese Show eben auch nutzen wird, um den SummerSlam weiter aufzubauen.
Also klar, du hast natürlich den Danhausen-Hype, ne, der ja die New York Knicks zu den NBA-Champions gemacht hat, den wir es halt mitnehmen. Ein großes Problem, was ich sehe, also es wäre auch blöd, wenn es jetzt, sagen wir, es wäre nicht der SummerSlam, es wäre jetzt irgendein Event, ist es egal. Ne? Es wäre jetzt kein Zwei-Tages-Event. Dadurch, dass aber das SummerSlam so groß ist, musst du ja schon irgendwie von 12, 14 Matches ausgehen und musst dann ja trotzdem noch Saturday Night's Main Event machen. So würdest du sagen, okay, wir hätten jetzt irgendeine Show, die hat, weiß ich, 5, 6 Matches. Easy, wir kriegen da noch 4 andere untergebracht. Dadurch, dass du jetzt aber 2 Shows füllen musst, musst du ja viel mehr Matches planen. Und dann zusätzlich noch Saturday Night's Main Event, das ist halt ein riesiges Problem. Weil so könntest du sagen, ja, wir planen irgendwie 10 Matches, passt. Jetzt musst du ja davon ausgehen, du planst 18, 19 Matches, was natürlich eine ganz andere Hausnummer ist.
Ich sehe das auch als Problem an. Also es ist natürlich doof gesetzt. Zugleich willst du auch im Madison Square Garden jetzt keine 0815-Show abliefern. Und ich bin zum Beispiel gespannt, ob da so die typischen Midcard-Matches von SummerSlam vielleicht reinfallen und da sozusagen den ersten Step gehen und dann vielleicht zum SummerSlam den zweiten Step gehen. Ich gehe nicht davon aus, dass wir hier bei Saturday Night's Main Event jetzt auf einmal noch ein großes Titelmatch bekommen werden, obwohl das möglich wäre. Glaube ich aber nicht, dass wir hier irgendwas in der Richtung sehen soll. Ich glaube, das hebt man sich tatsächlich für den SummerSlam auf. Aber trotzdem soll sich das Saturday Night's Main Event nicht wie so eine bessere Kickoff-Show anfühlen, sage ich einfach mal. Ne? Die Leute bezahlen auch dafür ihre Ticketpreise. Und ich halte das auch für zu viel. Ich finde, dass 4 Wochen ist eh schon wenig Aufbau für 2 Shows, die wir da beim SummerSlam haben. Und dann eben dazwischen noch ein Saturday Night's Main Event so gequetscht. Und dann hast du halt eben da die B-Garde. Naja, im Endeffekt vielleicht orientiert man sich auch viel stärker einfach am Namen Saturday Night's Main Event, nämlich auf den letzten Teil. Es ist einfach nur Main Event mit den entsprechenden Talents von den entsprechenden Card-Regionen. Deswegen, mir ist das auch ein bisschen zu viel, was diesen Punkt angeht. Aber kommen wir doch gleich vielleicht zu dem Elefanten im Raum, den du gerade eben schon eingangs angesprochen hast. Wir haben ja bei Night of Champions jetzt gesehen, dass wir plötzlich den Titelwechsel gehabt haben. Sami Zayn holt sich hier den Belt und wir hatten jetzt bei SmackDown zuletzt natürlich auch das Number One Contender Match. Cody Rhodes, Jey Uso. Cody Rhodes hat sich durchgesetzt. Am Montag Nacht findet dann eben das Titelmatch statt. Cody Rhodes gegen Sami Zayn und wir haben schon bei dem Titelwechsel gesagt, ich gehe nicht davon aus, dass Sami Zayn ewig lange Champion bleiben wird. Die Frage ist, wie lange wird er jetzt tatsächlich Champion sein, Kai? Weil, wie du schon gesagt hast, wir haben noch diese Story mit einem CM Punk, der seit langem gerüchtet wird, dass er zurückkommt. Jetzt gab es auch zuletzt nochmal handfeste Gerüchte, wo es hieß, ja, also 6. Juli, da wird es soweit sein. Da wird die Hütte abgebrannt in Chicago bei Raw. Dann kommt der Punkster zurück und man kickt hier das Programm mit Cody für den SummerSlam an, weil laut Dave Meltzer war das von Anfang an in Planung und das war jetzt nur so ein kleiner, eine kleine Abzweigung, die wir hier genommen haben. Also wird das eine sehr, 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 sehr kurze Regentschaft für eine Sami Zayn, Kai?
Ich glaube, wir alle gehen davon aus, oder? Dass Sammy eine sehr, sehr kurze Regentschaft hat. Es wäre irgendwie undankbar, weil klar, wir gehen ja aus und sagen, okay, komm, hier ist Sami Zayn, hat er verdient. Brauchen wir denn jetzt als WWE-Champion? Nee, irgendwie nicht, aber es war natürlich eine krasse Überraschung, was man ganz klar sagen muss. Und ihm jetzt hier diese 10 Tage zu geben, das hätte halt schon auch so ein Geschmäckle, meiner Meinung nach. Und ich glaube auch nicht, dass es mit Cody Rhodes irgendwie gut tut. Also klar, Sammy ist natürlich, also klar ist der letzte echte Good Guy, aber er ist ja schon irgendwie eher der Heel in dieser Sache. Und ich glaube nicht, gerade auch mit diesem Hey, you deserve it, dass die Leute sehr positiv darauf reagieren würden, falls ein Cody Rhodes ihm jetzt den Belt wieder wegnimmt. Gerade mit diesem Super Cody und er ist immer da und ich weiß nicht, ob man sich damit einen Gefallen tut. Es kann natürlich auch sein, Sammy verliert den Belt, Leute sind so buh, das ist ja alles blöd. Bums, Musik geht an, der Punkstar kommt raus. Alle sind so, ist doch egal, dass hier ein Punk ist da, Leute, lass eine gute Zeit haben.
Also tatsächlich tendiere ich genau dazu, weißt du, dass die dann CM Punk ist da, wir haben schon längst vergessen, dass Sami Zayn eigentlich mal Champion gewesen ist. Ne? Das ist jetzt einfach nur für den Moment. Und ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass das passiert, weil du, glaube ich, auch mit Punk geplant hast und weil du natürlich auch da den großen Namen hast. Nicht böse, nichts gegen Sami Zayn, aber CM Punk gegen Cody Rhodes ist ein riesengroßes Match, was du auf so einer Bühne wie dem SummerSlam haben möchtest oder eben auch alternativ WrestleMania. Und das Programm hat man ja im Endeffekt auch schon angestoßen gehabt, kurz nach WrestleMania. Ne? Da gab es ja schon die Gerüchte. Da habe ich immer gesagt, nee, ich glaube, das dauert noch ein Jahr. Aber ich glaube auch, dass WWE jetzt zuletzt gesehen hat, nee, wir müssen was tun, damit wir hier noch ein bisschen Schwung wieder ins Produkt bekommen, weil die Kritiken sind schlecht, die Zahlen werden schlechter, Ticketverkäufe werden schlechter. Man muss hier wirklich auch abliefern. Das ist das genau, was ich auch insgesamt sagen möchte. Also SummerSlam 2026 wird für WWE wichtig werden, um wieder mehr Schwung aufzubauen, weil derzeit sind wir halt wirklich im Sommerloch und da ist kein Hype. WWE ist derzeit sehr kalt und man muss schauen, dass man das irgendwie wieder angefacht kriegt. Und dafür ist CM Punk gegen Cody Rhodes in meinen Augen richtig. Und ich glaube halt auch nicht, dass wir Richtung SummerSlam sowas machen wie dann CM Punk, Cody und Sami Zayn gegeneinander, weil sich das so mit Night of Champions spiegeln würde oder wie siehst du, weißt du, so Flugtitelverteidigung nochmal gegen Cody für Sami Zayn am Montag und dann eben Punk-Comeback, der sich auch noch mit einmischt und dann irgendwie baust du das in den nächsten 3 Wochen auf und dann kriegst du ein Three-Way, sehe ich nicht, weil sich das nicht so groß liest. Wie geht's dir da?
Also sehe ich auch nicht. Du hast natürlich dann die Option, nochmal irgendwie Punk gegen Cody bei einer Mania zu bringen. Kannst dir das offen halten. Du kannst aber auch genauso gut einfach zweites Mal Punk gegen Cody bei Mania bringen. Also ist jetzt auch egal in dem Sinne.
Endlich wieder Punk-Champion und Cody endlich wieder Rumble-Sieger und dann finisht er zum dritten Mal seine Story.
Weißt mal du, was Neues.
Der liest das Book einfach mehrfach.
Ja. Also, könnte man sich auch vorstellen, aber ich glaube, das Offensichtlichste, und ich sage da ganz ehrlich, ich hoffe, dass ich da auch falsch liege oder dass wir da falsch liegen, ist, dass Sammy den Titel verliert und Cody holt sich das Ding zurück, Punk kommt raus. Ich wäre trotzdem eher für so, von mir aus soll Sammy Zayn einfach per DQ verlieren und den Titel trotzdem behalten. Einfach, weil das für mich persönlich mehr frischer Wind wäre. Mhm. Weil, wie du ihm sagst, es ist so ein bisschen stale geworden und dieser Sami Zayn-Sieg war jetzt ja trotzdem eine Überraschung. Und warum nicht mal die Route gehen der Überraschungen oder der nicht vorhersehbaren Sachen?
Ja, das wäre so schön. Ich sehe es aber nicht. Ich sehe es nicht, weil ich glaube, dass man hier nicht nach den Überraschungen geht, sondern man geht strikt nach den Zahlen und der Reichweite und dem Buzz, den man kreieren kann. Und im Zweifelsfall kannst du natürlich dann Sami Zayn auch noch dahinstellen und sagen, ja, ne, ich bin hier, ne, ich bin betrogen worden oder wie auch immer. Dann kann er da rumjammern als der letzte Good Guy und alle sind gegen mich, trotz alledem. Ich habe sogar schon übrigens Angst gehabt, jetzt auch bei den letzten Promos von ihm, dass wir wieder in diese Conspiracy Theory von einem Sami Zayn zurückrutschen in irgendeiner Art und Weise, dass das jemand nochmal nachgeschaut hat, weißt du?
Aber nee, das ist. Ich fand's einfach gut, so dieses, guck mal, Leute, der Titel ist doch immer noch in der Family und Cody, wir sind immer froh, ich habe gar nichts gemacht, lasst mir einfach in Ruhe. Das fand ich eigentlich ganz witzig.
Ja. Aber die Frage wäre auch mal angenommen, wir machen jetzt Punk gegen Cody, also es gibt den Titelwechsel am Montag, was machst du dann mit dem Sami Zayn?
Der regt sich erstmal auf, sagt, das ist alles unfair und Ey, ganz ehrlich, vielleicht kriegt er also so, ne, vielleicht um die Karte zu füllen, wir haben es ja gerade schon angesprochen, dann kriegt er einfach sein Rematch bei Saturday Night's Main Event und verliert und alle sind so, komm, ist das Ding auch wieder erledigt.
Ja, das wäre auch möglich. Wir haben natürlich noch so ein paar Namen, die man irgendwie damit reinschmeißen könnte. Ne? Ein Name, der oft für den SummerSlam genannt wird, ist auch ein Drew McIntyre, dass der noch zurückkommen könnte. Der könnte natürlich sagen, wenn Sammy sich beschwert, sagt, ja, ich bin hier so oft übersehen worden und ich bin betrogen worden, dann kommt Drew zurück und sagt, was, du bist übersehen worden, ich bin übersehen worden. Aber dann hättest du auch gleichzeitig schon ein bisschen entweder einen Drew als Babyface, was wahrscheinlich nicht so funktionieren wird. Einen Sammy kannst du dann nicht wieder zurückdrehen, das wäre auch blöd, das würde dem nicht helfen. Was ich aber trotzdem nicht für ausgeschlossen halte, dass man hier Sammy einfach so in dieser Tweener-Region lässt, der halt so ein bisschen nervig unterwegs ist. Ein anderer Name, den ich da auch noch nennen können wollen würde, wäre vielleicht ein Braun Breaker, so als Außenseiter-Pick. Was ich aber auch nicht wirklich sehe, wenn ich jetzt ganz ehrlich bin. Und nee, glaube ich auch falsche Schlosser abgesehen davon. Ja.
Ja, aber auch gerade mit seinem Track-Record jetzt, ne, der letzten Wochen. Also der ist da jetzt eher weniger, der sagen kann, du Leute, ich habe jetzt hier die großen Titelmatches verdient.
Nee, auch nicht die großen Matches, aber der kann halt einfach einen Sami Zayn wegboxen, so meine ich das, weißt du? So aus dem Frust heraus. Aber wird auch nicht zur Charaktergestaltung aktuell passen. Deswegen, also, ich wüsste nicht, was man mit Sami Zayn da machen sollte. Also außer du zauberst halt wirklich da, wenn du Drew McIntyre aus dem Hut und nicht nur wird dann gezaubert, sondern wird auch eine Story an den Haaren herbeigezogen, sozusagen. Und da tue ich mich dann auch so ein bisschen schwer mit. Aber das ist, glaube ich, ein ganz... ganz wichtiger Punkt, also da haben wir dann werden wir dann in der Nacht von Montag auf Dienstag dann Klarheit haben, wahrscheinlich, wie es da eben weitergeht. Ich halte den Titelwechsel für recht wahrscheinlich und da werden wir dann im Magazin drüber sprechen, da sind Kai und ich dann auch zurück am Mikrofon und werden dann darüber schwadronieren, was da geschehen ist. Springen wir vielleicht zu dem anderen Titelmatch, was jetzt schon festgesetzt ist, Roman Reigns gegen Seth Rollins, nämlich aus den Entwicklungen von, ja, ebenfalls Brock Lesnar und Obafemi hier heraus. Ne? Die Raw zuletzt begann ja mit eben Obafemi, der hier seine Antrittsrede als König hielt und dann kam ja der Brockster raus mit Paul Heyman. Gab ein Wortduell, der Brock, der eine Promo gehalten hat, was er ja nicht kann, haha. Und dann gab es den Kick in die Nüsse, dann gab es den F5, dann gab es die Herausforderung Hell in a Cell in SummerSlam und der gute Obafemi hat gesagt, hier, ich will das Ding haben. Und jetzt kriegen wir Ober gegen Brock und Rollins gegen Roman Reigns. Deine Gedanken dazu?
Das sind schon große Matches, finde ich. Also, ob wir jetzt, also erstmal natürlich die ganze Sache mit diesem Obafemi gewinnt King of the Ring und sagt dann, ja, aber Titelmatch möchte ich eigentlich gar nicht, sondern möchte ich erst später haben. Das finde ich sehr doof. Das wirkt auch irgendwie so ein bisschen, als hätte man sich selbst in eine Sackgasse gebuckt, so ein bisschen planlos.
Ist auch blöd für das King of the Ring-Konzept, entschuldige, wenn ich das Wort falle, aber das war ja eigentlich der Hook quasi an der Stelle. Und wir haben ja schon vorher gesagt, so, das King of the Ring-Turnier, man will es jetzt dadurch aufwerten, dass man ein SummerSlam-Main-Event bekommt und dann sagt jetzt der Nächste, sagt halt so, nee, weißt du, SummerSlam-Main-Event will ich nicht, mir ist ein Match gegen Brock Lesnar viel wichtiger.
Ja, und auf der anderen Seite hast du bei den Frauen dann noch irgendwie Io gegen Liv Morgan, was halt, wo du sagst, ja gut, jetzt haben wir das Finalmatch einfach nochmal als Titelmatch. Also, man ist da jetzt bei beiden Turnieren nicht so den schlausten, besten Weg gegangen. Obwohl ich es immer noch gut finde, dass Obafemi das Ding holt, natürlich. Und da kann er dann halt einen Future-Title-Shot haben, ist ja auch in Ordnung. Trotzdem ist es so ein bisschen übers Knie gebrochen erzählt, meiner Meinung nach. Aber ich muss ganz klar sagen, ist ja ein Match, mit dem wir alle gerechnet haben, Brock gegen Ober, ne? Dass wir hier dieses finale Match beim SummerSlam kriegen. Wir haben uns natürlich gefragt, wie ist es? Greift ein Brock vielleicht ins King of the Ring-Finale ein? Ich bin recht froh, dass ein Jey Uso nicht gewonnen hat, muss ich ganz klar sagen. Von daher dann auch besser, dass Ober gewinnt. Dann löst man das hier eben so. Und dass man jetzt den beiden auch ein Hell in a Cell Match gibt, bin ich ehrlich, finde ich auch geil. Ich habe Bock, dass sie sich irgendwie durch den Käfig wemsen. Also ich bin da sehr gespannt, ob sie es sogar schaffen, das Ding aufzubrechen irgendwie. Ne? Also ja. Mit so, weiß ich nicht, Belly to Belly in irgendeine Käfigwand und dann geht das Ding auf. Ich habe da Bock drauf und ich glaube, das wird auch ein geiles Finale von dieser Fehde, weil ich zumindest das Gefühl habe, dass auch ein Brock Lesnar Bock auf diese Fehde hat und das ist immer ein sehr gutes Zeichen.
Ja, also Brock ist ja hier auch nochmal in der Promo aufgeblüht, also da war er ja wirklich glaube halt auch, dass der wenn er einen guten Tag hat, glaube ich, auch genauso ist, so gut gelaunt und was man ja auch so hört, der scheint ja dann manchmal auch, wenn er Bock hat, sehr umgänglich zu sein. Nein, ich glaube, der hat da sich jemanden rausgepickt, den er da jetzt noch mal den entsprechenden Spotlight verschaffen möchte und ein Hell in a Cell Match, genau das, was du sagst, ne? Das passt natürlich auch hervorragend dazu. Wir wissen nicht genau, wann das stattfindet. Ich könnte mir vorstellen, dass das, ne, ESPN-Deal, dass das irgendwo den Opener macht, weil du diesen Cage-Fight-Charakter hast, du hast diesen Brock mit dabei, du hast die beiden Großkerle mit dabei und das ist ja immer was, was ESPN gerne mag und ich glaube, das ist für die eh schon so ein Zusatzgeschäft, wenn man ganz ehrlich ist, diese WWE-Zusammenarbeit und ich kann mir vorstellen, dass das nicht ein Main-Event wird, sondern dass das quasi ein Opening-Main-Event wird. Ansonsten all das, was du gesagt hast, ich habe auf das Match Bock, ich finde es auch ein bisschen überhastet, aber wir haben uns ja auch im Vorfeld schon gefragt, wie stellt man das da an, wenn man hier eben einen Ober als King hat. Deswegen hatte ich jetzt zwischendurch auch getippt und gedacht, nee, also ich kann mir auch vorstellen, dass ein Jey Uso King of the Ring wird. Über den kommen wir gleich noch zu sprechen. Aber das passt für mich. Und Rollins gegen Roman Reigns ist als großes Match für mich auch absolut passend. Also das ist ähnlich, wie wir es bei Punk gegen Roman Reigns bei WrestleMania gehabt haben. Die beiden haben so eine große Backstory. Die haben schon so große Matches auch geliefert. Ich glaube, wir beide denken da an den Shield Entrance damals beim Rumble zurück von Seth Rollins und so. Das wird gut. Ich kann es nicht anders sagen. Ich glaube, das wird ein großer Main Event, den man da präsentieren kann. Und
ich hoffe, man macht was draus. Also auch promomäßig. Das wäre mir sehr wichtig, dass man da jetzt auch nochmal in den nächsten 4 Wochen uns auch nochmal geiles Futter für Promos gibt.
Ja, also ich glaube, dass man da die entsprechende Backstory hat, dass man das entsprechend erzählen kann. Für mich ist das ein Match, was funktioniert, was ich persönlich ein bisschen später tatsächlich gesehen hätte, also eher Richtung Rumble tatsächlich, aber auch das kannst du ja noch ein bisschen weiter erzählen, je nachdem, wie das hier eben ausgeht, aber von den Namen her ist das ein valides SummerSlam-Match und das werden wir auch auf jeden Fall kriegen. Die Frage ist halt eben, wie sehr spielt da eben noch die Bloodline mit rein, welche Punkte machen wir da noch? Das funktioniert für mich dann eben auch ganz gut. Vielleicht sollen wir erstmal beim Thema Bloodline bleiben, Kai?
Ja, da haben wir noch ein bisschen was.
Ja, genau, weil ich gerade schon den Jey Uso angesprochen habe. Der ist ja derzeit, also muss man hier mal sagen, der arme Kerl, der hat ja jetzt ja quasi 2 Number-One-Contenders-Matches in Folge verloren. Ne? Erstmal das King of the Ring-Finale ist ja auch sowas wie ein Number-One-Contender-Match und dann eben auch noch das richtige Number-One-Contender-Match bei SmackDown. Und deswegen auch da schon wieder der Punkt, wir haben ja letztens noch über das Tag-Team-Wrestling bei WWE gesprochen, weil da auch so Kritik kam, ja, aber einen Jey Uso pusht man doch gerade als Singlestar so. Nee, den hat man nie als Champion geplant, sondern der ist jetzt halt so ein Upper-Mid-Kader, ne, in dem Tag-Team. Und ich glaube, dass wir jetzt hier ihn auch beim SummerSlam in der Tag-Team-Rolle sehen werden. Wie sieht's da bei dir aus?
Ja, ich glaube auch. Ich weiß noch gar nicht, in welcher Art und Weise, weil da gibt es jetzt ja gerade viel Durcheinander. Also es gibt jetzt ja Konstellationen rund um Jacob Fatu, Jimmy und Jey Uso. Du hast aber auch Solo Sikoa, der da jetzt so mittlerweile ein bisschen mitmischt. Du hast aber auch LA Knight, der die ganze Zeit da drin ist, wo es auch Gerüchte gibt, vielleicht kämpfen ja auch Solo und LA Knight zusammen. Was ich aber ehrlich gesagt auch gar nicht sehe, weil das wird auch für mich, also kann man trotzdem machen, weil ist ja auch alles egal, aber von der Logik in der Storyline wird es halt keinen Sinn machen, dass ein LA Knight sagt, ach du Solo, komm, dann arbeiten wir jetzt einfach zusammen. Wird für mich nicht passen. Ja, dann hast du da irgendwie, also ich bin da gespannt, welchen Weg man geht, weil prinzipiell kannst du verschiedene Multi-Man-Matches machen, du kannst aber auch irgendwie Solo-Matches machen und ich rede nicht von Solo-Sikoa, sondern Singles-Matches, die du machen kannst, also ich glaube, da zeigt die nächsten Wochen noch irgendwie, dass man da in verschiedene Richtungen gehen kann. Das ist übrigens auch eine Paarung, die ich mir als Setup bei Saturday Night's Main Event vorstellen kann, die dann zu einem SummerSlam-Match wird.
Mhm. Ich glaube, dass wir bei SummerSlam wirklich so ein Tag-Match bekommen werden. Also LA Knight hat ja zuletzt jetzt hier die Freundschaftsanfrage sozusagen von dem Solo Sikoa abgelehnt, der gesagt hat, so hier ne, der Feind meines Feindes ist mein Freund und so. Und LA Knight hat ja klar abgelehnt, aber zugleich hat jetzt eben auch das Solo Sikoa immer wieder für ihn eingegriffen. Und ja, ich kann mir durchaus vorstellen, dass wir hier das nächste Odd-Couple bekommen werden, die sich eigentlich nicht so richtig mögen, aber dann doch irgendwie zusammenarbeiten und auch, dass die Usos langsam dann die Nase voll haben davon, dass der Solo ständig in ihre Matches sich da einmischt und da irgendwie Spikes verteilt en masse. Also eigentlich musst du das so machen, finde ich. Also ich finde es nicht geil, diese arme LA Knight irgendwie so vom Regen in die Traufe so ein bisschen. Ja? Erst aus dem irgendwo im Nirgendwo, dann auf einmal an der Seite von Solo Sikoa, nachdem der von seinem MFT verlassen worden ist. Aber ich glaube, dass wir dass das ein Tag Team Match werden wird. Vielleicht mit Aufbau. Also vielleicht kriegen wir noch irgendwie LA Knight gegen einen der Usos bei Saturday Night's Main Event im Sinne von, das ist ein größeres Match, größere Singles-Namen, die man damit reinschmeißt und dann machst du dann daraus einen Smunch und dann, ja, sagt dann LA Knight, weißt du was, ich bin so abgefuckt, ich will dieses Match haben und jetzt überwinde ich mich halt im Team mit dir, weißt du?
Was macht Fatu? Hat er kein Match?
Nö, der läuft einfach ganz hinter Roman Reigns hinterher.
Alles klar.
Ich habe gerade keine Ahnung, was man mit dem macht. Also dafür, dass wir den so nach WrestleMania dann, ne, die Emanzipation des Jacob Fatu, die ist ja auch relativ schnell vorbeigegangen, wenn man ganz ehrlich ist. Ich bin gespannt, was man mit dem jetzt anstellt. Ich habe gerade kein Match für den auf dem Schirm. Gar keins. Du?
Nee, also das ist auch so eine Sache. Toll, hier November, Survivor Series, Wargames, geil, gar keinen Bock drauf. Aber das ist dann so ein Ding, dann hast du da die Bloodline und dann ist Jacob Fatu dann dabei und dann kämpft die Bloodline wieder gegen irgendwen anders. Und ich glaube, da wird es dann sein, dass dann so Jacob Fatu sagt, so, jetzt habe ich keinen Bock mehr im Match, nach dem Match.
Ja.
Und das ist dann so der Breakout von einem Jacob. Also ich glaube, das ist der Weg, den man jetzt gehen wird. Jetzt ist ja noch so für die nächsten 4 Monate der Hund von Roman Reigns, dackelt da schön hinterher. Und hat dann immer mehr die Schnauze voll. Also im Endeffekt schon das, was wir gesagt haben. Aber um es jetzt auf so eine Timeline zu packen, würde ich es in Richtung Survivor Series schieben.
Ja, das glaube ich auch. Ich glaube auch. Also momentan, er hört ja auch noch auf den Roman. Auf die Usos dann nicht ganz so dolle, aber auf den Roman hört er. Das zieht man noch ein bisschen. Den hat man jetzt erstmal so ein bisschen zwischengeparkt in dieser Position, weil man gerade andere Matches hier einkalkuliert. Und natürlich kann man ihn da auch in der Fehde mit Rollins entsprechend präsentieren. Und der Rollins kann natürlich auch sagen, ja, Jacob, ne, besinne dich auf deine Tugenden. Das ist ja das, was der Rollins gerne mal zwischendurch macht und so. Ich glaube, das ist was auf jeden Fall da stattfinden wird. Ansonsten vielleicht noch Stichwort Division, weil wir jetzt auch gerade Bron Breakker und so schon angesprochen haben. Da gab es letzte Woche die Meldungen, dass man überlegt, wie man das Vision-Problem lösen würde intern. Ich weiß nicht, wie lange wir schon schreien. Kill it with fire. Ne? Also mach's irgendwie kaputt, weil es funktioniert eh nicht mehr. Das Einzige, was jetzt wohl feststeht, ist, dass Bron Breakker und Paul Heyman zusammenbleiben werden. Wir haben jetzt am Montag das Tag Team Rematch, wenn ich es richtig im Kopf habe, zwischen den Street Profits und Breakker und Theory. Und ich glaube, dass die dann nochmal verlieren werden und ich glaube, dass es dann den Bruch gibt.
Da wird es dann gebreakt werden, würdest du sagen?
Ja, ich will wieder mehr splitten einfach.
Ja, aber ich glaube auch, also weil auch Paul Heyman ja auch schon so ein bisschen bei der letzten Raw-Ausgabe gesagt hat, so, ja, Leute, macht mal Kram allein, ich bin hier raus aus Division, ne? So, ich bin ein bisschen eingespannt zeitlich hier mit dem Brock Lesnar und Lust habe ich auch nicht mehr. Ja, und im Endeffekt, dann werden sie höchstwahrscheinlich hier verlieren. Bron Breakker ist super abgefuckt, Speared Austin Theory kaputt. Also, das kannst du auf SummerSlam-Card packen natürlich, ne, weil du auch einen Bron Breakker präsentieren möchtest. Aber das hat schon auch kein SummerSlam-Match für mich, sag ich dir ganz ehrlich. Also ja, du willst auch eine Karte haben, weil du brauchst halt 14 Matches, ne? Aber das ist wieder so, das ist halt eins dieser Matches, wo wir dann sagen, Mann, mach doch aus beiden Shows eine Show, dann hast du eine gute Karte.
Ja, also offiziell ist dieses Tag-Match, was ich gerade angekündigt habe, noch nicht, aber ich meine, das kam irgendwie so in der Promo so ein bisschen so raus. Vielleicht heben sich das auch für Saturday Night's Main Event auf, das kann natürlich auch sein, dass sie da so ein bisschen schieben, aber werden wir sehen. Aber ich glaube, dass das so kommen wird. Ne? Die gehen nochmal für die Titel, dann verlieren sie und dann brechen sie das auf und wie du schon sagst, ja, dann hast du halt dieses Tag-Match und wenn natürlich dann die Überlegung, was machst du da, ne? Wir haben auch einen Bronson Reed, der zurückkommt, steckst du vielleicht einen Austin Theory mit einem Bronson Reed dann in ein Tag-Team und Bronson Reed attackiert dann einen Bron Breakker im Match, sodass dann Theory gewinnen kann und so. Dann hast du aber einen Bron Breakker wiederum als Babyface, was du probieren kannst in meinen Augen, weil er eigentlich over genug ist. Aber in meinen Augen musst du jetzt halt gucken, dass du einen Bron Breakker endlich wieder stark darstellst, weil er zuletzt die großen Matches alle verloren hat. Und weißt du, kannst noch so oft sagen, ah, hier, der ist die Zukunft des Business und keine Ahnung was. Aber wenn der halt die großen Matches immer verliert, dann hat er in meinen Augen da auch einfach schon ein bisschen Reputation verloren. Also diesen Hype, den wir jetzt zu Beginn des Jahres gehabt haben, erinnere dich mal dran, wie over der gewesen ist.
Ja.
Der ist jetzt schon ziemlich verpufft, oder?
Auch natürlich ein bisschen dem geschuldet, dass er dann auch nochmal raus war durch seine Verletzung. Das war natürlich auch ein Dämpfer, den man ganz klar erwähnen muss. Aber ja, prinzipiell bin ich bei dir. Also es ist halt dieses Vision-Vakuum, das Vakuum, das Interesse, was ihn dann irgendwie so ein bisschen mit eingesaugt hat. Ich finde, Bronson Reed war nochmal ein guter Punkt, weil wir sehen ja auch so manchmal Posts von dem, wo du so denkst, oh, der ist aber auch schon gut in Shape aktuell, ne?
Mhm.
Also mal schauen, wie der zurückkommt, weil das ist ja einer der Leute, wo man sagen muss, der hat ganz klar profitiert von The Vision.
Ja.
Also weil der hätte jetzt nicht so seinen Spot gefunden. Ich glaube auch, Bron Breakker hätte immer noch seinen Spot gefunden, weil es einfach Bron Breakker ist, ne? Aber das wäre einer von den Leuten, wo wir sagen, so Mann, jetzt in The Vision, der ist irgendwie aufgeblüht, der Bronson Reed. Von daher mal schauen, was man dann mit dem macht. Und auch da, Breakker gegen Reed wäre zumindest ein deutlich interessanteres Match als eins gegen Austin Theory.
Ja, ich weiß nicht so 100% genau, wie fit der Bronson Reed wieder ist. Da hieß es ja, dass er noch in der Reha ist, wenn er nicht gerade komische Autounfälle hat. Also ist ja zum Glück nichts passiert. Ja. Aber das weiß ich halt eben nicht so genau. Aber ich glaube auch, dass man sich natürlich für SummerSlam auch sowas wie einen Bronson Reed Comeback vielleicht auch einfach aufhebt, um da so diesen Oh-Moment zu erzielen, ne? Und um da so einen kleinen Cliffhanger zu erzeugen. Könnte ich mir vorstellen.
Ja.
Und mein Problem ist halt, ich sehe nicht, inwiefern ein Austin Theory bei WWE aktuell in der Singles-Planung irgendwie eine Rolle spielt. Also das, ne, wir haben so oft gesagt, wie viel Potenzial der mitbringt. Aber da fehlt halt irgendwas, fehlt. Es ist das Gimmick. Ich finde auch das aktuelle Gimmick jetzt als, jetzt ist er ein bisschen härter, sieht ein bisschen härter aus, hat immer noch einen guten Körper und so, keine Zweifel, und ist auch ein solider Wrestler. Aber irgendwas fehlt mir da bei dem, was, weiß ich auch nicht, wie man das rauskitzelt, ehrlich gesagt.
Mir fehlt das Charisma.
Ja.
Also das, was mich dazu bewegt zu sagen, geil, da ist Austin Theory, für den, da habe ich jetzt aber Bock drauf. Das ist noch nie passiert.
Ja, und da muss man sagen, ich finde, da hat man in der Vergangenheit mit Bronson Reed mehr richtig gemacht, ne? Also auch vorher noch bei The Vision gewesen. Es hatte ja schon seinen Kriegsfahrt hier gehabt, ne? Wo er sich da durch alle möglichen Leute durchgeboxt hat, ne? Die Fehde gegen Braun Strowman zum Beispiel damals. Das hat man gut gemacht. Gut, an den Sieg gegen Roman Reigns. Erinnert man sich da noch dran? Ich weiß es nicht.
Ja.
Also ich ja. I still remember.
Ja, auch die Fehde mit Rollins, ne? Hier mit den Tsunamis und sowas alles. War schon in Ordnung.
Schula Fala hatten wir auch noch, ne?
Ja, ey, das war gut.
Der Tribal Thief. Endlich nichts.
Der Tribal Thief.
Ja. Ja, aber den sehe ich dann Richtung SummerSlam zurückkehren tatsächlich. Und dann könntest du eben einen Bron Breakker raus aus dieser ganzen Geschichte nehmen mit einem Paul Heyman. Vielleicht hat der Paul Heyman dann auch nochmal Bock, irgendwie einen kleinen Bump zu nehmen gegen Theory und Reed. Und dann kannst du danach die Geschichte erzählen und Breaker als Babyface.
Hat ja auch. Vielleicht wird er mehr Zeit nach dem SummerSlam, der Paul Heyman, ne? Sollte
ja,
dann eben. Brock Lesnar nicht mehr da sein.
Yep. Das kann ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen. Und ein Match, was jetzt ebenfalls heiß gerüchtet wird, ist Gunther gegen Nick Aldis, die ja nach Night of Champions aneinander geraten sind hier. Der Gunther und der SmackDown-GM. Und beide suspendiert worden sind. Deswegen hat hier Adam Pearce hier die Geschicke bei SmackDown geleitet. Und jetzt gab es auch schon zuletzt Meldungen, dass es hier möglich wäre, dass Nick Aldis, der ja gar nicht mal so alt ist und der ja auch ein recht passabler Wrestler gewesen ist, dass der in den Ring steigen könnte gegen einen Gunther. Was sagst du dazu?
Du hast richtig den Gag liegen lassen mit Nick, der gar nicht mehr so alt ist.
Oh.
Hättest du so sagen können.
Das,
schade natürlich.
Das tut mir leid, ja. Ja.
Na. Und die Gerüchte um Nick Aldis und ein mögliches Match, die gibt es jetzt ja auch schon seit, ich glaube schon seit über einem Jahr. Also eigentlich immer mal wieder, wenn er Backstage mit jemandem aneinander gerät, ist so dieses, oh, vielleicht gibt es ja ein Match. Ich meine, wir hatten es auch schon mit Drew McIntyre, wenn ich mich nicht täusche, dass es da auch schon mal so war. Oh, vielleicht kriegen wir Aldis gegen Drew McIntyre. Auch hier wird sich natürlich sehr ähneln mit dieser Pat McAfee-Geschichte mit Gunther, legt sich mit irgendeinem offiziellen, ich mache Anführungsstriche, an. Und dann gibt es eben das Match. Und ich glaube auch, dass man gerade dann hier denkt, okay, Gunther, der ist eine sichere Bank. Ne? Nick Aldis kann sich auch beweisen gegen den Gunther. Man sagt so, ach, guck mal, das ist jetzt nur ein GM, aber der kann ja auch richtig einstecken.
Weißt du, dieses Bild des GM wird ja in sich zusammenbrechen, wenn der sein Jackett mal auszieht, weißt du? Weil der halt,
ja, natürlich.
Wenn der noch so aussieht wie vorher oder ansatzweise so aussieht wie vorher, dann sagst du nicht mehr, nee, also das ist dann schon so ein halber Vince McMahon, weißt du, nur 20 Jahre jünger.
Ja, natürlich, aber ich glaube, es wird dann auch der Rolle gar nicht so schlecht tun, wenn man so sieht, so, aber da steckt ja auch was hinter, ne? Also das ist, glaube ich, gar nicht so verkehrt. Das ist quasi so, oh, der steht für sich ein, so, der ist schon einer, auf den kann man auch hören, auch wenn er jetzt verloren hat. Ist jetzt kein Match, bei dem ich aus der Buchse springe vor Freude, ist aber eine vernünftige Paarung.
Ich würde das gerne sehen, also weil ich mochte Nick Aldis als Wrestler immer sehr gern. Also ich finde, das ist ein sehr erdiger Charakter einfach gewesen im Ring eben. Und der wirklich, also das wird kein spektakuläres Match werden, aber ich glaube, dass du hier eben diese Geschichte gut erzählen könntest. Ah ja, Nick Aldis, das letzte Mal vor x Jahren im Ring gestanden, ne, und Gunther bestraft ihn jetzt dafür, ne, und Nick Aldis hat ja eine Verletzungsgeschichte, da kann gerade Gunther gut draufgehen. Das wird wieder so richtig schönes Körperteile bearbeiten und den alternden Veteranen hier verkloppen. Obwohl, glaube ich, Gunther, die sind fast gleich alt, wenn ich mich nicht täusche. Aber ich weiß nicht, was Nick Aldis sein Leben lang gemacht hat, weil er sieht halt auch einfach aus wie, also der ist 8 Jahre jünger als ich.
Tja. Das ist heftig.
Ja, ne, also der ist halt 39. Der wird jetzt, ich glaube, der wird noch vorm Summers, nee, der wird nach dem Survivor Series um den Dreh, im November wird er 40. Ja, also, sieht halt einfach älter aus, aber der ist halt jemand, der, wie gesagt, der kann diese Ringpsychologie, der kann die Geschichten erzählen, der könnte das auch verkaufen, ist trotzdem großgewachsener Typ mit diesem Oldschool-erdigen Style, den er eben hat, und ich glaube, die beiden würden gut zusammenpassen, aber ich glaube, da wird die Herausforderung sein, wenn du das erzählst, musst du halt irgendwie schaffen, dass die Leute auf die Seite von Nick Aldis kommen, und das ist immer so ein bisschen schwierig in so Authority-Storylines, weil er ist jetzt kein Shane McMahon, er ist jetzt auch kein Daniel Bryan oder so, sondern der hat schon eine andere Marschroute gehabt. Er ist jetzt nicht so der, denen die Herzen zufliegen, oder? So würde ich
auch
mal sagen.
Also, und man muss jetzt auch, man darf ja auch nicht davon ausgehen, dass alle irgendwie seinen NWA-Run verfolgt haben, ne?
Das oder seinen TNA-Run, ja.
Ja, oder das halt auch, aber ich glaube, das war ja so die Zeit, wo er diese, was war es, 10 Pounds of Gold oder sowas getragen hat.
Ja, und auch sehr, sehr lang. Bin ich bei dir. Nee, der wird halt für viele ein neues Gesicht sein, sozusagen, dann im Ring. Viele werden die zum ersten Mal wrestlen sehen. Weil ich glaube, das letzte Match hat er, glaube ich, 2022, 2023 irgendwann bestritten. Ne? Also sprich, da sind wir schon bei 4 Jahren fast. Ja. Und dazu dann eben auch noch in Promotions, die wahrscheinlich an der Otto-Normal-WWE-Crowd komplett vorbeilaufen. Und
eben.
Das ist halt so ein bisschen das Problem. Deswegen musst du da jetzt, wenn du das machen möchtest, in den 4 Wochen zeigen, warum. Ne? Warum sollen wir den mögen und warum ist das jetzt hier ein bedeutsames Match? Aber ich würde es gerne sehen. Bin ich nach wie vor dabei. Ich weiß nicht genau, wie das gerade in dem Gesundheitszustand von Nick Aldis bestellt ist. Also der hat ja auch Verletzungsprobleme gehabt. Ich meine auch, ich bin mir gar nicht ganz sicher, ob es Rücken oder Nacken gewesen ist, was er da gehabt hat. Aber man könnte natürlich da dann auch auf lange Sicht wieder so eine Karriereende-Story erzählen, je nachdem, wie es eben mit Nick Aldis geht und wie der noch eingeplant wird bei WWE. Das weiß man ja auch nicht so genau. Ja. Aber grundsätzlich finde ich, wäre das ein feines Match, was man hier noch präsentieren könnte. Und wie gesagt, es wird sehr lautstark gerüchtet und entsprechend, ja, wird es da eben weitergehen. Jetzt ist ja auch die Frage, was machen wir eigentlich mit den Midcard-Belts hier, Kai? Also wir haben noch den US-Title on the line, wir haben noch die IC-Championship, den muss man auch noch irgendwie mit reinbringen. Also US-Title, bin ich ganz ehrlich, sehe ich bei Carmelo Hayes und Trick Williams, das wurde jetzt ja schon zuletzt aufgebaut. Könnte ich mir auch einen Schlenker über Saturday Night's Main Event vorstellen, wenn ich ehrlich bin? Aber ja. Ne, IC-Championship, haben wir gerade Penta, was machen wir mit dem? Der ist irgendwie so, machen wir wieder einfach ein Leitermatch, einfach weil wir Bock drauf haben? Oder was machen wir?
Also ich muss sogar sagen, ich finde, der US-Belt ist aktuell so ein bisschen präsenter, auch in meinem Kopf. Da haben wir ja natürlich hier mit Trick Williams, wir hatten ja die Sache mit Ricky Saints, ne, jetzt höchstwahrscheinlich werden wir Carmelo Hayes kriegen. Ich weiß, das war eine Sache, bei der wir auch damals so ein bisschen gehapert haben bei NXT, wo wir eigentlich dachten, da muss ja viel mehr kommen, weil das waren ja immer die Freunde, die zusammen waren und weiß ich nicht. Und jetzt ist ja eigentlich viel weniger Storyline drin als damals. Aber du hast eine größere Bühne, also musst eigentlich nochmal mehr abliefern als bei NXT. Man muss aber auch sagen, dass Trick Williams nochmal anders over ist durch seinen Entrance, als er damals war. Es ist trotzdem ein Match, auf das ich Bock habe. Einfach, weil man sagt so, ach, ich gönne den beiden das auch. Jetzt so in dieser, es ist natürlich nicht die gleiche Storyline, aber ganz runtergebrochen sage ich so, komm hier so Sami Zayn, Kevin Owens Thematik, wo ich so sage, guck mal, die waren aber NXT immer befreundet, die beiden. Jetzt gibt es ja noch das Match auch beim SummerSlam gegeneinander, ist doch cool. Es ist aber dann trotzdem halt nicht mehr als ein Mid-Karten-Match, was, und das muss man ganz hart so sagen, es wäre, glaube ich, auch, wir werden sehen, ob es auf die SummerSlam-Card kommt. Wäre es keine Zwei-Tages-Show, wäre das ein Match, wie du gerade schon gesagt hast, was du auf jeden Fall zu Saturday Night's Main Event schieben könntest.
Ja, oder zu Smackdown-Form SummerSlam zum Beispiel, auch ganz einfach. Ja. Ja, sehe ich auch so. Das Interessante eben zu der Vorgeschichte hier zu NXT ist halt eigentlich, dass wir jetzt umgekehrte Vorzeichen haben. Bei NXT war Carmelo Hayes sozusagen der etablierte Star, der schon oben an der Spitze gewesen ist, und Trick Williams hat sich dann sozusagen hochgekämpft, ne, als erstmal nur als Begleiter, und dann ist der ja gewachsen und hat man gemerkt, dass was für ein Potenzial auch in dem steckt. Und dann ist quasi Trick Williams an Carmelo Hayes gewachsen. Und jetzt hier ist es quasi anders, weil auf einmal Trick Williams diesen Sprung, diesen Charisma- und Gimmick-Sprung sozusagen gemacht hat und plötzlich so over bei den Fans ist. Ja. Und der hat ja auch einen coolen Look. Also das muss man auch einfach sagen. Und im Ring ist es alles okay. Da fehlt mir noch so ein bisschen was. Aber ich finde so von der Präsentation her ist der halt unglaublich stark von den neuen Leuten, die wir da von NXT haben hochkommen sehen. Und jetzt diese Geschichte zu erzählen, ist eben eine ganz andere Geschichte. Ich habe jetzt übrigens da schon wieder so ein bisschen mit den Augen gerollt, als wir dann hier Lil Yachty bei SmackDown im Interview gehabt haben, da in dem Promo-Segment, wo er dann die Gags über die Größe von dem Carmelo Hayes gemacht hat, so, oh boy, das hatten wir doch alles schon mal hier, ne? Aber, naja. Und ich muss sagen, dass auch ein Trick Williams da schon eher wieder heelig rübergekommen ist, oder? Mit dem Bitch-Slap da, mit dem Rückhandschlag quasi, aus der unprovozierte, weiß ich nicht, finde ich nicht nett.
Also es ist ja auch auf jeden Fall kein Face, nur weil er bejubelt wird. Ne? Das muss man ja schon ganz klar sagen mit seiner Präsentation. Leute finden halt den unseren Entrance cool, aber es ist ja kein, es ist ja also auf gar keinen Fall Face.
Ja, ein paar Grau-Characters, die wir da momentan bei WWE verstärkt haben. Aber dieser Bitch-Slap, der war schon fies. Also das ist schon nicht fein. Und ja, IC-Championship, wenn wir darüber schauen, Penta, ich meine, klar, wir haben diese laufende Storyline quasi innerhalb der Division mit Ethan Page und Rusev hatten wir noch dabei. Chad Gable wird da auch mit reinrutschen, genau. Und Rey Mysterio theoretisch sogar, jetzt nachdem er Ethan Page
besiegt hat. Sag mal, wieso hat man eigentlich diese eine coole Woche gehabt, wo man gesagt hat, ach guck mal, Chad Gable kriegt sein altes Team wieder, nur um danach so einen Rock 0815 Müll zu geben.
Aber da rufen die Gable.
Ja, ey, vielleicht wird's ja was, keine Ahnung. Vielleicht liege ich einfach falsch und möchte nur haten. Aber fand ich trotzdem erstmal kacke.
Ich habe mir das jetzt auch mal zuletzt angehört. So, es gibt auch so eine bereinigtere Version, die wir da im Internet herumgeistern haben. Ich finde es nicht schlecht. Ich finde, das hat sowas von 80er Jahre Sportmucke mit eben, ey, wir müssen irgendwo noch Gable mit reinballern. Mach das mal dazwischen. Ich finde es nicht schlecht, aber ich glaube, es ist auch zu, also die Strophen sind zu lang und nicht on point genug. Da fehlt ein bisschen was. Also ich glaube, das wird man in den nächsten Wochen noch ein bisschen tweaken. Ich finde es nicht katastrophal, aber ich finde es auch nicht so, dass ich sage, ach, guck mal, damit hast du einen neuen Star gemacht.
Ja. Aber auch da, vielleicht kann man da irgendwie sowas wirklich in Richtung Fatal Four-Way machen. Weiß nicht, ob du noch einen Rey Mysterio reinschmeißen möchtest, aber wie gesagt, so, ne, hier Penta, Chad Gable, Rusev, Ethan Page. Ich wäre auch komplett dafür, sage ich dir ganz ehrlich, dass man hier Chad Gable den IC-Belt gibt.
Ja.
Also, weil, wenn ich jetzt, wann dann?
Du musst diese Geschichte eigentlich mit ihm jetzt auch zu Ende erzählen. Das finde ich halt ganz wichtig. Ne? Der ist gerade over und wenn der jetzt einfach sich dann nochmal langweilig durch die Midcard kloppt, bringt halt nichts. Im Main Event, da spielt er mental nicht mit. Also nee. So over der ist, aber da ist man halt belegt und da kriegst du einen Chad Gable nicht mehr rein.
Nee, aber aktuell. Deswegen, gib ihm doch den IC-Belt, ist doch geil. Lass ihn dann geile Matches wresteln, ist doch top. Also, Chad Gable ist auch kein Main Eventer. Also, ey, geiler Typ so, ne? Der wird auch kein Main Eventer werden. Sage ich jetzt hier, während Sami Zayn WWE-Champion ist, aber trotzdem bleibe ich jetzt bei. Deswegen, ich finde, der IC-Belt ist wie gemacht für einen Chad Gable.
Ja, du kannst auch noch einen Javon Evans übrigens reinschmeißen, also in
ja.
Das Potpourri.
Ja, da hast halt noch, dann nimmst du auch noch den Raider, bist du bei 6 Leuten. Haben wir noch leider, Mensch.
Ey, ganz im Ernst, es würde auf jeden Fall SummerSlam gut tun, wenn du sowas
dabei hättest. Ja, das sowieso.
Ne, also das kannst nicht nur One-on-Ones haben und irgendwelche großen Geschichten machen, aber einfach ist doch okay. Also ich habe das jetzt noch niemals jemanden sich beschweren hören, dass man einen Leitermatch auf der Karte hat. Und gerade wenn du da irgendwie diese Mischung hast, wäre natürlich ein bisschen ähnlich zu dem, was wir schon zuletzt mal gesehen haben, aber ist mir egal. Bin ich ganz ehrlich, da will ich meinen Spaß haben und da bin ich dann egoistisch, was das angeht. Was machen wir mit den Frauen eigentlich jetzt hier, Kai? Das ist auch nochmal so ein Punkt. Ne? Also ich glaube, was wir als Gesetz erachten können, ist Charlotte Flair gegen Jade Cargill, oder?
Ja, das ist, würde ich sagen, ziemlich gesetzt mit den ganzen Eingriffen, die wir jetzt ja schon über die letzten Wochen auch mehrfach schon hatten. Ne? Das auch dann bei Night of Champions zum Beispiel. Das ist gesetzt. Ich bin gespannt. Das könnte gut werden. Das könnte ordentlich werden. oder es könnte nicht so gut werden. Aber ich glaube schon, dass eine Charlotte Flair auch hier versucht, eine Jade Cargill zu einem guten Match zu ziehen. Da bin ich von überzeugt. Und was wir natürlich haben, ist halt Io gegen Liv.
Ja, darf ich ganz kurz noch was hier zu Charlotte gegen Jade Cargill fragen? Nämlich, ja, was machen wir hier mit den anderen Frauen, die hier mit beteiligt sind? Also da ist Tiffany Stratton mit drin, Chelsea Green ist mit drin, Alexa Bliss ist natürlich da mit drin. Was machen wir mit den Namen? Oder geht das hinterher einfach irgendwie kreuz und quer durcheinander, so nach dem Motto Alexa Bliss gegen Tiffany Stratton dann, weil Alexa Angst hat hier um ihre Freundin oder wie auch immer?
Also ich glaube, Tiffany Stratton kannst du auch normal in Titelmatch stecken, weil hat ja immerhin noch den Belt, ne? Und auch das ist eine Sache für Saturday Night's Main Event vielleicht sogar. Mhm. Hier schön in New York den US-Belt verteidigen, könntest du machen. Ich glaube, die anderen kannst du einfach nutzen für Run-Ins. Ne, dann kommen hier Mischin und B-Fab wieder rein, botchen wieder irgendwas und dann hast du Alexa Bliss, die kann halt einen Safe machen. Ich glaube, so diesen Weg wirst du gehen. Weil das Match hier muss 1-1 sein.
Ja, das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Also die Fehde ist ja auch schon da quasi an der Stelle und ich glaube, das musst du halt erzählen. Ja, du hast gesagt, Liv gegen Io steht fest. Das haben wir ja schon bei Night of Champions gesehen. Jetzt haben wir es zuletzt noch ein bisschen aufgebaut, indem man hier quasi diese Übermacht mit reingeworfen hat. Aber ich bin gespannt, ne? Liv ist verflucht, das dürfen wir nicht vergessen. Die muss eigentlich ihr Titel verlieren, wenn du mich fragst.
Stimmt, ja, genau, das war ja bei, yo, da ist ja quasi eigentlich gar nichts draus geworden aus diesem Curse. Also ja, die hat zwar dann verloren ihr Match, aber es gab ja nicht dieses, guck mal hier, du bist Cursed-Moment.
Ja, das habe ich auch gesagt, das war ja einer meiner Kritikpunkte hier. Klar, passt irgendwie zu der Geschichte mit dem Judgment Day und Danhausen und so bin ich dabei, ne, mit dem, die schuldet uns Geld und keine Ahnung was und jetzt läuft ja auch die Story und Danhausen nimmt sich ja den Judgment Day hier sehr wortwörtlich vor. Aber ich finde eigentlich, Liv müsste das hier verlieren, einfach als Konsequenz aus den jüngsten Entwicklungen. Und vielleicht verflucht Danhausen einfach nochmal. Weißt du, nachdem es beim ersten Mal so mittel funktioniert hat. Aber das ist ja nicht nur Gesetz, das steht ja schon fest, das Match. Bin ich aber jetzt auch nicht so der, ja. Ich finde es okay, so in dem Sinne. Wie siehst du hier Bayley, Lara, Valkyria, ne, der Split der Freundinnen? Kriegen wir das beim SummerSlam oder ist das was für dich bei Saturday's Main Event? Wobei wir bei Saturday's Main Event auch meistens nur 4 Matches haben, 4, maximal 5.
Ja. Eigentlich so lange, wie es läuft, jetzt müsste es auf SummerSlam-Card packen, wenn man ehrlich ist, ne? Weil das hat jetzt eine entsprechende Vorgeschichte. Ich bin gar kein Fan von diesen Sit-Down-Vignetten von Lyra Valkyria mit ich mache mir jetzt ein Pony ins Gesicht und bin deswegen so ein bisschen böse und edgy.
Die das tut sich damit Tatum Paxton zusammen, weißt du?
Ja, also das fand ich wirklich bei Raw ganz, ganz schrecklich. Also wirklich, da bin ich gar kein Freund von. Aber ey, immerhin macht man was aus Lyra Valkyria, man gibt ihr das Spotlight, ne? Ob der Charakter das jetzt ist, wie gesagt, ich sitze da mit meinem zerkämmten Pony irgendwie in den 4 Kameraeinstellungen und sag, oh, hier, Bailey und irgendwann bin ich halt gesnappt. Weiß ich nicht, ob das jetzt die Leute hinterm Ofen hervorholt. Trotzdem erstmal gut, dass sie hier ihre Präsentation kriegt. Ne, hat jetzt die Fehde mit Becky, hat jetzt die Fehde mit Bailey. Ist ja erstmal nicht verkehrt.
Ja. Mal gucken, was man mit der Soruka zum Beispiel noch macht. Die dürfen wir da auch nicht aus dem Plan verlieren, die aktuell IC-Champion ist.
Stimmt.
Weiß ich gerade nicht genau, wo wir die noch mit reinstopfen sollen, wenn ich ganz ehrlich bin. Also tatsächlich kann ich mir auch vorstellen, dass die einfach gar nicht stattfindet auf der Card. So leid es mir tut, je nachdem, weil wir haben schon viele Matches jetzt eigentlich. Ich glaube, dass man da gucken muss, wen man da noch mit auf die Card bringt. Das wäre auf jeden Fall ein Name, der hier noch für mich hinten überfallen würde. Ich zweifle auch stark daran, dass wir hier Tag Team Titles on the line haben. Oder glaubst du? Oder kriegen wir vielleicht den Bruch von The Vision dann erst beim SummerSlam? Auch das wäre natürlich möglich.
Nee, ich denke mal, Tag-Match. Also, das wäre wirklich dann so ein Saturday Night's Main Event Ding, was wir dann angesprochen haben. Weil dann hast du ja auch ein Titelmatch auf der Card.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Also deswegen, da fühlt sich dann schon die Card eigentlich ganz gut und liest sich dann eigentlich auch so ganz spannend. Habe ich noch irgendwas vergessen? Genau, was ich auch ansprechen wollte. Rhea Ripley ist natürlich auch ein großes Fragezeichen, ne? Mit ihrer Knieverletzung hat ja wohl auch die SummerSlam-Planung stark durcheinander geschmissen. Und ich glaube, dass man, also ich würde es mal akut sagen, wahrscheinlich eher nicht, oder? Dass sie den SummerSlam verpassen wird?
Ja. Wir werden es sehen, ne? Also das ist einmal so ein bisschen schwierig, dann so Verletzungen zu bewerten, weil man hat halt nicht alle Infos, ne? Und ich glaube,
das wäre jetzt halt auch schon sehr kurzfristig, ne?
Ja, klar, natürlich. Also, vielleicht ist so eine Sache, wie man dann im Fußball sagt, wir gucken von Tag zu Tag.
Also von daher muss man abwarten, was das angeht. Aber ich glaube, dass sich da schon so die Card ganz gut zusammensetzt, wenn man ganz ehrlich ist. Wir haben mit den Main-Event-Regionen, da werden wir nächste Woche im Magazin natürlich drüber sprechen. Wie ist das Match zwischen Cody und Sami Zayn ausgegangen? Was ergibt sich daraus? Aber ansonsten haben wir ja schon wirklich schon mit Reigns gegen Rollins, Lesnar gegen Obafemi und auch Liv gegen Io haben wir hier die Matches und eben dann noch die großen Fragezeichen dahinter. Ich nehme noch ein Leitermatch mit dabei und dann schauen wir einfach mal weiter. Ich finde, das liest sich bis jetzt ganz ordentlich, aber es ist nach wie vor so der Punkt, dass wir hier erstmal schauen müssen, dass wir Stories mit reinkriegen, dass wir Emotionalität mit reinkriegen. Aber insgesamt freue ich mich erstmal jetzt auf den SummerSlam und hoffe vor allem auch, dass der besser wird als WrestleMania in diesem Jahr. Und tatsächlich gefällt mir die Card, wenn man sich so durchliest, gefällt mir bis jetzt ganz gut. Wie geht's dir da?
Ja, auch da, also ich finde, wir hatten auch keine schlechte WrestleMania-Card. Die Sache ist halt, was du daraus machst.
Ja, das stimmt, ja.
Also, das ist halt das Problem dabei.
Ja. We will see. Wir werden euch da natürlich auf jeden Fall in den kommenden Wochen auf dem Laufenden halten. Und natürlich wie immer vor dem Ereignis selber gibt es natürlich dann auch die Review zu den beiden Nächten, wo wir dann auch nochmal drüber sprechen. Genauso werden wir auch schauen, dass wir natürlich den Saturday Night's Main Event hier reviewen, so wie sich das gehört. Und Kai, willst du noch deinen liebsten SummerSlam-Moment hier kundtun, welcher sich vielleicht einmal zugetan hat?
Oh, hier, ich glaube, war beim SummerSlam nicht, wo sich CM Punk den Belt von Jeff Hardy geholt hat, hat dann gefeiert mit dem Belt oben, auf einmal ging Dong aus, dann lag Undertaker zwischen dem unten zwischen den Beine. War das nicht SummerSlam 2009?
Boah, da fragst du mich immer was, das kann sein.
Du weißt doch, kann sein. Du bist ja immer so schlau.
Ja, aber SummerSlam ist auf jeden Fall, ich weiß, dass CM Punk sich da den Belt geholt hat und er ist ja auch vom Undertaker attackiert worden ist. Aber mit dir zwischen den Beinen weiß ich nicht mehr.
Ja, doch, dann war das das. Das war doch dieses TLC-Match, meine ich.
Ja, genau, das war das auf jeden Fall. Bei mir ist halt immer SummerSlam. Deswegen hat SummerSlam, glaube ich, bei mir auch so einen hohen Stellenwert. Ne? Dadurch, dass ich ja wirklich noch zu diesen Hochzeiten vom SummerSlam, wo es noch weniger Events gab, hochgekommen bin. Ich habe natürlich, wenn ich an SummerSlam denke, ist immer SummerSlam 92. Ne? Das ist halt Wembley Stadium, British Bulldog gegen Bret Hart, bis heute eins meiner absoluten Favorites. Irgendwie insgesamt ein toller SummerSlam, den wir da gehabt haben.
Kannst du dich noch erinnern? Bei dem SummerSlam 2009, da war dieses Match um die ECW Championship, irgendwie Triple Threat Match, Christian, William Regal, wo dann Christian einfach innerhalb von 8 Sekunden gewonnen hat, weil er dann direkt irgendwie William Regal sich die Robe auszieht und hat dann den Killswitch kassiert. Das war dumm.
Ja. Danke für diese Geschichtsstunde. Na gut, wir machen an der Stelle den Deckel hier auf dem Podcast. Nächste Woche gibt es auch eine kleine Geschichtsstunde, weil wenn man auf den Kalender schaut, dann erkennt man nämlich ein historisches Datum. Der war nämlich am 7. Juli 96 und die alten Leute unter euch, die wissen das, das war dann auch die Gründung der New World Order. Und ich werde nächste Woche mit dem Saladin noch einmal ein bisschen über den Event sprechen, ein bisschen auch diese Geschichte Revue passieren lassen, die Gründung der NWO, die ganze Geschichte im Hintergrund noch einmal beleuchten, einfach weil es, ja, jetzt wunderschöne, jetzt muss ich wieder rechnen, ist es 30 Jahre her, Kai, wenn es 1996 war?
Würde ich sagen, ja.
Ja, ne? Ich frag dich, weil ich immer schlecht mit Zahlen bin. Aber wir werden da nochmal über die New World Order sprechen und diesen ganz besonderen Moment, der da losgetreten worden ist. Und ja, wie gesagt, wenn ihr mehr von uns haben möchtet, gerne bei Patreon, Steady, YouTube-Kanalmitgliedschaften vorbeischauen. Das Magazin gibt es natürlich jede Woche. Ich nehme nächste Woche mit dem Kollegen Markus Holzer eine neue Episode der Golden Years auf. Chris will ich auch eine neue Episode von Netflix aufnehmen. Also da gibt es wieder einiges zu hören, wenn ihr uns da unterstützt und unsere Arbeit wertschätzt. Ja, Kai, dann sind wir durch an der Stelle, oder?
Haben wir's.
Genau. Und damit sage ich an der Stelle Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Mach's gut. Tschüss.
Tschüss.
Headlock, der Pro Wrestling Podcast.